Radar und Echolot, vermessen, über den Tag hinaus ausgewählt. Achim Rix über Gaito Gasdanov, das Phantom des Alexander Wolf. Gleich zu Beginn ein rätselhaftes und für den Autor wohl einfach tragisch zu nennendes Phänomen. Selbst in der Sowjetunion, bis in die 1988er Jahre weitgehend unbekannt, betritt Gaito Gasdanov für die deutschsprachige Leserschaft erst 2012 mit dem Roman »Das Phantom des Alexander Wolf« die Bühne der hiesigen öffentlichen Wahrnehmung, wenngleich in herausragend gewürdigter Weise. Zu diesem Zeitpunkt war der Roman, um den es hier zentral geht, 64 Jahre alt und sein Autor bereits seit 41 Jahren tot. Wie ist das möglich? Gaito Gasdanov, am 6. Dezember 1903 in St. Petersburg geboren, am 5. Dezember 1971 in München gestorben, beigesetzt in Paris, der Stadt, die seit seinem 20. Lebensjahr als sein Lebensmittelpunkt zu bezeichnen ist. Aus diesen wenigen Informationen ließ er sich spekulierend ableiten. Aufgewachsen in Zeiten des Bürgerkrieges, der Russischen Revolution, immigriert nach Paris als dem Zentrum der russischen Immigration und eine München auszudeutende Lehrstätte. Und tatsächlich bietet dieser Lebenslauf wie auch die Rezeptionsgeschichte Gaito Gasdanovs genügend Anlass für Ausdeutungen. An Daten finden sich. Mit 16 Kriegsfreiwilliger im russischen Bürgerkrieg auf Seiten der Weißen. Internierung. Abitur in einer eigens eingerichteten Klasse für russische Flüchtlinge in Bulgarien. Gerade 20-jährig wieder ein Neubeginn, nun in Paris, dem Fluchtpunkt vieler Verlierer im eigenen Land. Paris, ein Stadtraum, der ihn zum Lebensort wird, den er vielfältig erkundet von innen und von unten, wenn man so möchte. Ein Durchschlagen als Lastenträger, Lokomotivwäscher, Mechaniker. Viele Jahre unterwegs als Nachttaxifahrer, von denen es allein um die 1200 russischer Herkunft gegeben haben soll. Besuch von Vorlesungen an der Sorbonne zu Literaturgeschichte, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften. Publikation von literarischen Texten in Zeitungen der russischen Immigranten, verheiratet mit einer Russin, mit der er zusammen im Zweiten Weltkrieg Mitglied der Resistance wird. Erst die Mitarbeit ab 1952 am Radiosender Radio Liberty in Paris als freier, später als festangestellter Mitarbeiter in München und zuletzt als Leiter des russischen Programms führt in ein kulturelles, journalistisches und finanziell abgesichertes Betätigungsfeld. So nachlesbar, nüchtern, so fragmentarisch gesplittert. Kein linearer Lebenslauf, sicher nicht in sogenannten geordneten Bahnen, stattdessen ein in Teilen nicht nur metaphorisch zu bezeichnender Kampf ums Überleben. Immer wieder Brüche, Neuanfänge, auch ein Davongekommensein. Das literarische Schreiben eine Konstante, oft in der durch die Verhältnisse notwendig gelebten Trennung von auferlegtem Brotberuf und selbstgewählter Berufung. Ein Lebenslauf, der vertraut macht mit dem Grunderlebnis des Absurden, so Rosemarie Tietze, die als Übersetzerin analytisch tief in die Biografie und die Texte, ihre Konstruktion und sprachliche Formung eingedrungen ist, im Nachwort zu »Das Phantom des Alexander Wolf«. Zum Begriff des Absurden arbeitet Laszlo Földeny in seinem kongenialen Imre Kertész-Wörterbuch und in Betrachtung dieses Werkes die Kennzeichen des Zufälligen, des Widersinnigen heraus, etwas, das sich der Logik von Ordnungssystemen widersetzt, unvorhersehbar wie unberechenbar, und damit Zukunftserwartungen, die ja nichts anderes sind als einer Logik folgende oder aus ihr abgeleitete Vorhersagen, negiert und zunichte macht. Das Absurde, schreibt Földeny, ist die der welteigene Organisation. Dem Absurden gegenüber versucht sich das Ich mit immer neuen Ordnungsversuchen zu behaupten, mit Fragen nach Sinn und auf der Suche nach Antwort, mit der bangen Vermutung, dass es diese nicht gibt. Und hier wird dann von der literaturwissenschaftlichen Kritik eine große Parallele gezogen zu einem anderen Exilanten und seinem Werk Albert Camus. Mehr Nobilitierung geht kaum. Sicherlich steht die Neigung, sich biografisch einer Autorin oder einem Autor zu nähern, in Relation zu den in der Regel außergewöhnlichen, ja manchmal exemplarisch angesehenen Lebensläufen. So wird Gasdanow heute wahrgenommen als herausragender Vertreter der russischen Literatur, der russischen Exilliteratur des vergangenen Jahrhunderts. Und damit richtet sich der Blick auf die spezifische Situation Exil und auf Paris als dem Zentrum der russischen Immigration der 20er und nachfolgender Jahre. Hier lebten um die 50.000 Menschen mit russischem Background, für die die Stadt Exil und Neubeginn war, Städte von Versuchen kultureller Bewahrung und Identitätsrettung, wie Ort des Neuerfindens. Es gab eine eigene Tageszeitung, literarische Zeitschriften, Immigrantenverlage, eine neue Alltäglichkeit und Phänomene, dass Generationen unterschiedlich reagieren. So gab es literarisch betrachtet naturgemäß bereits etablierte Autoren, die auch vor dem Exil bekannt waren, die die Tradition, von der man nun territorial betrachtet abgeschnitten war, bewahren wollten, und vorwiegend junge Literaten wie Gasdanow, welche die erzwungene Situation als Neubeginn und Notwendigkeit in umfassenden Sinn ansagen, auch im Literarischen, im Anknüpfen an die Moderne von Celine von Joyce und Ausdruck suchten dafür, dass kein traditionelles Wertegefüge mehr als gültig empfunden wurde. Literaturwissenschaftlich verlieh man ihnen das Logo russischer Montparnasse oder die unbeachtete bzw. verlorene Generation und Gaito Gasdanow gilt als ihr herausgehobenster Vertreter. Der Ansatz, sich über die Biografie einem Text oder Werk zu nähern, basiert auch auf der Annahme, dass Biografisches tatsächlich Eingang findet in die Textproduktion, ja, diese nicht nur grundiert, sondern bestimmt und das gleich in doppelter Weise. Ablesbar, also für Leserin und der Leser erkennbar bzw. nachvollziehbar und im Sinne eines Qualitätsmerkmals verliehen durch Siegel wie authentisch oder stellvertretend. Vielleicht sogar so. Je außergewöhnlicher, desto erwähnenswerter und damit umso mehr mit Bedeutung beladen und im ganzen Sinne von das Sein bestimmt das schreibende Bewusstsein. Dass dieser Ansatz im Grundsatz zutreffend richtig ist, dass also die jeweilige Individualität einer schriftstellerischen Existenz auch die Produktion der literarischen Texte bestimmt, sollte nicht den Blick darauf verstellen, dass gemachte und reflektierte Erfahrung nur eine Zutat im Cocktail der Hervorbringung ist. Intellektuelle Ingredienzien wie die Auswahl von Themen, die Idee ihrer Bearbeitung, der strukturellen wie kompositorischen Lösung sind nicht nur ergänzende oder abrundende Anteile erfahrungsbasierten biografischen Schreibens, sondern ein eigenständiger Ausgangspunkt der Produktion bzw. bestimmend für den Prozess der Ausarbeitung. Löst man Äußerungen von Protagonisten aus den Texten und stellt sie als Aussagen dar, die einen Autor charakterisieren sollen, dann ist das fragwürdig im Sinne einer zugeschriebenen Wahrheit und weniger fragwürdig, darin zumindest eine Spielform des Autors anzunehmen. Gleich zu Beginn in »Nächtliche Wege«, seinem Paris-Taxi-Roman, lässt Gasdanow den Erzähler sagen. Ich schaute ihr nach, geradezu nach Atem ringend vor Mitgefühl, dem Bewusstsein absoluter Unwiderruflichkeit und einer brennenden Neugier, die physischem Durst ähnelte. Eine auf Menschen ausgerichtete empathische Neugierde mit dem Wunsch, sie zu verstehen, führt bei Gasdanow zu einem ganz spezifischen, reflektierenden, literarisch gestalteten Blick, und hier ist die innere Sicht auf die Dinge das Wesentliche und nicht ein geschilderter Ereignisreichtum. Fokussieren wir wieder ein bisschen auf den Roman »Das Phantom« des Alexander Wolff. Die Literaturkritik in ihrer öffentlichen Einhelligkeit feierte das Auftauchen des Autors mit diesem Roman einerseits folgerichtig als eine literaturgeschichtlich zu betrachtende Entdeckung. Diese Sensation bezieht ihr eigentliches Ausmaß an Verblüffung und Bewunderung, dann aber ganz entschieden aus dem, was mit Stil zu bezeichnen ist, mit der durch diesen Autor spezifisch eingegangenen Verbindung von Inhalt und Form. Inhalt und Form. Beginn des Romans, das Phantom des Alexander Wolff, wie auch das Ende sind existenziell im wahrsten Wortsinn, geht es doch um Leben oder Tod. Der Ich-Erzähler hat als 16-Jähriger im russischen Bürgerkrieg auf der Flucht vor einem ihm ebenfalls zu Pferd folgenden Gegner diesen getötet, unter Umständen einer aus dem Kriegsgeschehen herausgehobenen, isolierten Situation. Die ihn seitdem verfolgende Tat, ihre Umstände und Chronologie werden ausgebreitet in einer szenisch-dramaturgischen Vergegenwärtigungsschleife, und alle Versuche des Heraufbeschwörens, der Genauigkeit, der Verbildlichung von Details, von situativen Befinden, sind Versuche, etwas zu erklären, was sich aus dem Geschehen nicht erklären lässt, das am Anfang des erwachsenen Lebens ein zumindest gefühlter Mord steht, für den er nicht strafbar nach gerichtlichen Gesetzen wäre, der aber doch außerhalb menschlicher Maßstäbe steht und stehen sollte. Erfahrene existenzielle Entscheidungen und Geschehnisse, aus denen eine Zerrissenheit des Selbstempfindens resultiert, nicht allein im kulturellen, auch in der eigenen Person, deren ästhetischen Neigungen und Begehren. Und auch daraus, dass das Töten und Rachenehmen uralte Handlungsprogramme menschlicher Überlebensstrategien sind, eingeschrieben in etwas, das mit Instinkt bezeichnet werden kann und in einem steckt und gleichzeitig außerhalb des Bewussten selbst. Durch ein Buch mit Erzählung, als dessen Verfasser Alexander Wolff firmiert, stößt der Ich-Erzähler Jahre später auf die Geschichte seiner Tat, geschildert aus der Perspektive des von ihm nun vermeintlich Getöteten mit Details, die niemand außer ihnen beiden wissen kann. Fiktion? Unmöglich. Versuche, in Kontakt mit dem Autor zu kommen, scheitern. Hingegen lernt er eine Frau kennen und lieben, und diese Begegnung in ihrer für ihn nicht erklärlich erlebten Wucht der Gefühle und der völligen Okkupation seines Denkens sowie die dabei empfundenen Widersprüchlichkeiten seiner Gefühlsgrundlagen nehmen ihn vollkommen ein. Eine faszinierend freie Frau mit einem in jeder Erfahrungshinsicht reichem Vorleben, das aber dunkle Seiten nur schwach verbirgt, unergründliche, scheint sie ihm doch rätselhaft von sich selbst geschieden, ihre zuweilen direkte, unmittelbare Körperlichkeit im Gegensatz zu ihrer seelisch verschatteten Verschlossenheit, deren körperlicher Ausdruck ihm verzögert oder gar reaktionsarm erscheint und in deren Gründe er hinabsteigen muss. Der Wunsch nach Einheit, zumindest nach Bindung, und die Frage, ob ein gegenseitiges Erkennen überhaupt möglich ist, gar wünschenswert sei, oder ob im Fall der Auflösung aller Geheimnisse nicht der Tod der Beziehung folgt. Jede Liebe ist der Versuch, sein Schicksal aufzuhalten. Es ist die naive Illusion einer kurzen Unsterblichkeit, wie es im Text heißt. Auf der anderen Seite der Konstellation steht der tatsächlich dem Tod knapp entkommene Gegner, Alexander Wolf, der Überlebende, dessen innere Kompassnadel nicht auf das Leben zeigt, der sich vom Tod lediglich beurlaubt empfindet und damit nahe dem Nichts. Dass die Geliebte des Ich-Erzählers sich zuvor diesem Alexander Wolf mit letzter Kraft entziehen und fliehen konnte und dass ihre Symptome einer Todesvergiftung aus dieser Beziehung resultieren, entfaltet sich im Roman erst nach und nach. Dieses komplexe Dreieck kumuliert in einem furiosen Finale, von dem hier nichts vorweggenommen werden soll. Ein grandios konstruierter Plot. Im geschilderten Geschehen eher handlungsarm, wie die Texte überhaupt, die inneren Universen hingegen unendlich. Und das Ganze in einer stilistisch herausragenden Prosa, zu deren Charakterisierung man den Ich-Erzähler sinngemäß zitieren kann, der angesichts des Textes von Alexander Wolf diesem attestiert. Ein zügiger und geschmeidiger Erzählrhythmus, makellose und, wie es scheint, unübertreffliche Verbindung des Stoffes mit ausdrucksstarken Verfasserkommentaren. Grandios, wenn man so etwas mag. Selber lesen.